SRF 3.
Der Rachefeldzug des Erdogan-Regimes. Zum ersten Mal geraten auch Mitglieder des obersten Gerichtes ins Fadenkreuz. Das Kopfschütteln bei Nizzas Muslimen. Sie bezweifeln eine rekordschnelle Radikalisierung beim LKW-Attentäter. Der Gold-Exit aus der Schweiz. Wegen des Brexit holen die Briten ihr Edelmetall aus den Banktresoren heim. Der Start in eine schöne Juliwoche. Morgen scheint die Sonne mit Quellwolken über den Bergen bei 29 bis 31 Grad. Im Studio ist Isabel Meissen. Verhaftungen haben in diesen Tagen Hochkonjunktur in der Türkei. Nach dem erfolglosen Putschversuch sind laut der Regierung rund 6'000 Personen festgenommen worden. Mit dem Verfassungsgericht ist neu auch eine Institution betroffen, die vom Regime bislang kaum angetastet wurde. Auslandredaktor Christoph Wüttrich fasst die Ereignisse von heute zusammen.
«Wir werden alle staatlichen Institutionen von diesem Geschwür säubern», sagte Recep Tayyip Erdogan und kündigte an, dass die Verhaftungswelle weitergehe. Mit dem Wort «Geschwür» spielte der Präsident auf die Anhänger des Predigers Fethullah Gülen an, der in den USA lebt und den Erdogan bezichtigt, die Fäden hinter dem Putschversuch gezogen zu haben. Erdogan sprach am Nachmittag in einer Moschee in Istanbul an einer Trauerfeier für Opfer der Militäraktion. Zu Beginn der Verhaftungswelle wurden vor allem Militärangehörige festgenommen, die am Putsch beteiligt waren. Die Zahl von 3'000 Soldaten wurde genannt und die von 50 hohen Offizieren. Nach türkischen Medien wurde auch ein Oberst verhaftet, der Berater Präsident Erdogans war. Inzwischen richtet sich dessen Zorn aber auch gegen die Justiz. Fast jeden fünften Richter hat er aus dem Amt jagen lassen und offenbar kommt es auch zu Festnahmen von Richtern. So wurden gegen mehrere Dutzend hohe Richter Haftbefehle erlassen und zwei Richter des Verfassungsgerichts sollen bereits festgenommen worden sein. Das Verfassungsgericht war bisher von Erdogan und seiner Regierung noch nicht gleichgeschaltet worden und widersetzte sich den Bestrebungen des Präsidenten. Dieser hat in den letzten Jahren Schritt für Schritt die Staatsanwaltschaften und Gerichte immer mehr zu Handlangern der Regierung gemacht. Beobachter sehen in den Festnahmen von Richtern ein Anzeichen dafür, dass Erdogan nach dem gescheiterten Putsch die Gunst der Stunde nutzt und versucht, die Justiz jetzt komplett seinem Willen zu unterwerfen. Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault warnte Erdogan vor einem zu harten Vorgehen nach dem Putschversuch. Es gebe keinen Blankoscheck für die Säuberungen in Armee und Justiz. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz sagte, die EU müsse Erdogan klare Grenzen aufzeigen.
Der Goldschwund in Schweizer Tresoren und die Bestürzung der muslimischen Gemeinschaften in Nizza nach dem Attentat, darüber berichten wir gleich. Und auch in den Nachrichten mit Kevin Gahanes geht es jetzt um das Stichwort Nizza.
Von den 84 Todesopfern des Attentats von Nizza kommen zwei aus der Schweiz. Nach Angaben der Waadtländer Behörden handelt es sich bei einem der Opfer um ein 6-jähriges Mädchen aus Yverdon. Über das Schicksal der Mutter des Kindes sei noch nichts bekannt. Weder sei ihr Name unter den Opfern noch unter den Verletzten aufgeführt. Der Partner der Frau und zwei weitere Kleinkinder im Alter von 8 Monaten und 4 Jahren würden im Spital gepflegt. Das zweite Opfer aus der Schweiz ist eine 54-jährige Frau aus dem Kanton Tessin. In Syrien haben Regierungstruppen die Kontrolle über die wichtigste Nachschubroute der Rebellen in die Stadt Aleppo übernommen. Das teilt die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit, die den Rebellen nahesteht. Bewohner von Aleppo bestätigten diese Informationen gegenüber Nachrichtenagenturen. Sie könnten die Stadt nur noch über unsichere Feldwege verlassen. Vor 10 Tagen hatten die Regierungstruppen ihre jüngste Offensive auf Aleppo gestartet. Bis zu 300.000 Menschen wurden dabei in den östlichen Vierteln der Stadt eingeschlossen, wie Beobachter schätzen. Dort haben die Rebellen die Kontrolle. Die Regierung hält den Westen Aleppos. 17 Bauwerke des schweizerisch-französischen Architekten Le Corbusier in 7 Ländern gehören neu zum UNESCO-Welterbe. Unter den Gebäuden sind auch 2 in der Schweiz, die Clarté in Genf und die Petite Villa im waadtländischen Corso, wie das Bundesamt für Kultur mitteilt. Illegal produzierter Alkohol hat in Indien 21 Menschenleben gefordert. Mehr als 2 Dutzend Personen liegen noch im Spital, wie die Polizei bekannt gab. Einige seien erblindet. Bei den Betroffenen handle es sich vor allem um Bauern und Arbeiter. Der illegal hergestellte Alkohol enthielt giftiges Methanol. Der Verkäufer ist in Haft. Die Schweizerin Viktoria Golubic hat das Tennisturnier in Gstaad gewonnen. Sie schlug im Finale die Niederländerin Kiki Bertens 4:6, 6:3 und 6:4. Es ist Golubics erster Sieg an einem WTA-Turnier. In der Leichtathletik hat Lea Sprunger einen neuen Schweizer Rekord über 200 Meter aufgestellt. An den Schweizer Meisterschaften in Genf lief sie die Strecke in 22,38 Sekunden. Damit ist sie um 26 Hundertstel schneller als Mujinga Kabunchi im WM-Final 2015 in Peking. Der französische Motorrennfahrer Johann Sarko hat den Grand Prix von Deutschland in der Moto2-Klasse gewonnen. Jesko Raffin kam als bester Schweizer auf Platz 8. Tom Lüthi stürzte. Das Wetter? Morgen gibt es viel Sonnenschein. Über den Bergen bilden sich tagsüber meist harmlose Quellwolken. Die Temperatur bis zu 29 Grad, im Rhonetal und im Tessin 31 Grad.
Info 3 Abend.
Er hat geraucht, er hat Alkohol getrunken, er hat den Fastenmonat Ramadan nicht mitgemacht. Der Mann, der am Donnerstag in Nizza mit einer Irrfahrt über 80 Menschen getötet hat, entspricht auf den ersten Blick nicht dem Bild eines überreligiösen islamistischen Terroristen. Aber die Terrororganisation Islamischer Staat bezeichnet ihn als ihren Soldaten. Laut Behörden hat sich der Täter vor dem Anschlag innerhalb kürzester Zeit zum religiösen Fanatiker entwickelt. Die muslimischen Organisationen vor Ort wollen das nicht glauben. Aus Nizza der Bericht von Daniel Voll.
Die Moschee im Zentrum von Nizza liegt unmittelbar im Schatten der Basilika Notre-Dame an der Rue de Suisse. Nach dem Abendgebet gibt der stellvertretende Imam Abdel Monam Ben Ahmed im Eingang zum Gebetsraum eine kurze Erklärung ab.
Ce qui s'est passé, ça présente pas l'islam. L'islam, c'est la paix. C'est première chose.
Es sei schrecklich, was ich hier abgespielt habe. Mit dem Islam habe dies nichts zu tun. Frieden, das sei die wichtigste Botschaft, die er auch in der Moschee weitergeben wolle. Abdel Monam Ben Ahmed verschränkt die Arme vor der Brust.
On juge la personne, le musulman, c'est l'apparence. Mais le monsieur qui l'a fait, cette action.
Im Islam werde man an seinem Verhalten gemessen, doch der Täter habe weder die Gebetsvorschriften noch die Fastengebote eingehalten, sei gewalttätig gewesen und habe familiäre und psychologische Probleme gehabt. Mit dem Islam habe dies nichts zu tun. Neben dem jungen Imam steht Said Daki, ein Mitglied der Gemeinde. Er übersetzt, wenn der stellvertretende Vorsteher der Moschee, ein Libyer, ein französisches Wort nicht findet.
Nous, on n'est pas avec ces personnes-là. On condamne. C'est horrible, parce qu'il y a plus des Arabes dans parmi les victimes. Il y a beaucoup, beaucoup d'Arabes, beaucoup de musulmans.
Wir verurteilen diese Tat. Sie ist schrecklich, sagt der bärtige Vater von 4 Kindern. Unter den Opfern seien auch viele Muslime und er berichtet über eine Begegnung soeben auf dem Weg zum Kondolenzbesuch bei Angehörigen eines der Opfer.
Moi, j'ai eu ma femme tout à l'heure, elle est partie rendre visite à une famille qu'ils ont perdu une des leurs. Et elle a croisé une jeune fille voilée et l'ont menacé avec un calibre, avec un flingue hier. On va vous tuer comme vous avez tué les nôtres.
Ein Mann habe eine junge Frau mit Kopftuch angehalten, habe gedroht, sie zu töten. Abdelkader Sadouni nickt. Das Leben für Muslime ist in Frankreich schwieriger geworden. In seinem Laden, unmittelbar neben dem Gebetsraum, brummt die Klimaanlage. Es ist angenehm kühl. Auf den Regalen stehen arabische und französischsprachige Bücher, CDs mit religiöser Musik. In seinem Angebot für Abdelkader Sadouni aber auch Kleider und Kosmetik.
Aujourd'hui, être musulman en France, ça devient compliqué. On est toujours dans la justification. Purée, mais comme si l'islam maintenant est une religion qui appelle à la mort.
Muslime müssen sich immer wieder rechtfertigen, als seien sie für diese mörderischen Attacken verantwortlich. Es besteht eine Art Generalverdacht. Dabei seien Muslime ein Teil der Bevölkerung und von den Anschlägen genauso betroffen. Im Irak oder in Syrien sogar noch viel stärker, was die breite Bevölkerung in Frankreich jedoch ausblende.
Et ça, il faut que les Français le sachent.
Abdelkader Sadouni, Buchhändler und Imam in Nizza, stellvertretend für die Muslime der Stadt, die versuchen, die Geschehnisse irgendwie zu verdauen.
Info 3 Abend.
Gold glänzt, jetzt umso mehr. Die Unsicherheiten rund um den Brexit sorgen für Auftrieb auf dem Goldmarkt. So ist der Preis seit Anfang Jahr um ein Viertel gestiegen. Bereits im Vorfeld der Abstimmung hatten Investoren Gold gekauft und dieses in London in Tresoren gehortet. Der Ansturm hat auch dazu geführt, dass viel mehr Gold aus der Schweiz nach England transportiert wird. Wirtschaftsredaktor Manuel Retsch.
Die Goldtransporte aus der Schweiz nach Großbritannien sind außergewöhnlich. Innerhalb von 3 Monaten hat die Schweiz fast 190 Tonnen Gold nach London geliefert. Es sind die größten Lieferungen seit mehreren Jahren, wie die Zahlen der Eidgenössischen Zollverwaltung zeigen. Das gelieferte Gold hat einen Wert von 7 Milliarden Franken. Das Gold aus der Schweiz stammt von den großen Goldschmelzen. 5 der weltweit größten Goldverarbeiter haben hier ihren Sitz. Firmen wie Valcambi, Argor, Heraeus und Metallor. Über diese Gesellschaften läuft ein großer Teil des weltweiten Goldhandels. Carsten Menke, Rohstoffanalyst bei der Bank Bär, erklärt.
Ja, die Schmelzen lagern üblicherweise nicht sonderlich viel Gold, aber sie bekommen natürlich regelmäßig neues Gold angeliefert von großen Goldproduzenten, beispielsweise südamerikanischen Ländern, beispielsweise Südafrika, beispielsweise Australien. Und dieses Gold, was dort in Rohform angeliefert wird, wird eben in Barrenform gegossen und geht dann weiter nach Großbritannien.
Bereits im Vorfeld der Abstimmung über den Austritt Großbritanniens aus der EU haben die Anleger viel mehr Gold zugekauft, letztlich von den Raffinerien der Schweiz. Und so haben sich die Lieferungen von Goldbarren in den Monaten März, April und Mai nach London verdreifacht im Vergleich zum Vorjahr.
In den letzten Monaten hatten die Goldkäufe der Anleger sicherlich mit dem Brexit zu tun. Also je mehr es sich abzeichnete, dass es ein enges Rennen werden würde, umso mehr hat die Anlegernachfrage auch zugenommen. Aber auch schon in den Monaten zuvor hatten wir eine beträchtliche Nachfrage nach Gold.
Es sind vor allem große internationale Goldfonds, die wegen dem Brexit Gold zugekauft haben. Gemäß den Anlagevorschriften dieser Fonds müssen sie das Gold physisch hinterlegen in den Tresoren der britischen Hauptstadt, dort, wo viele dieser Fonds ihren Sitz haben und wo auch ein grosser Teil des Goldes gehandelt wird.
Danke, Manuel Rentsch. Diese Recherche stammt von der SRF-Wirtschaftsredaktion im Rahmen der Sommerserie ihres Magazins Trend. Dieses befasst sich mit allen Facetten von Transport und Logistik. Und wir empfehlen es wärmstens zum Nachhören, zum Beispiel auf srf.ch/news. Info 3 ist das kompakte Newsmagazin von Radio SRF. Um am Puls zu bleiben, außerdem gibt es die SRF-App. Im Studio war Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.